Schräglesen.
Hoch 2. Die Bücherdiskussion.
Herzlich willkommen zu dieser unübersetzbaren Ausgabe von Schräglesen hoch 2. Zwei Bücher, zwei Lesende, zweimal 15 Minuten Diskussion, ob sich das Lesen überhaupt lohnt. Am Mikrofon begrüßen euch Thilo Körting
und Lara Lorenz.
Also ich habe dieses Mal mich sehr schwer damit getan, ein schönes Schlagwort für diese Sendung zu finden. Meistens klappt es ja ganz gut, aber dieses Mal war es echt nicht leicht. Dabei verbindet unsere zwei Romane dieses Mal sehr, sehr viel, wie ich finde. Es wurden beide von Frauen geschrieben, sie sind beide in recht kleinen Verlagen erschienen, beide spielen so mit der Wirklichkeit und beide haben auch ein Nachwort der Übersetzerin, denn beide spielen auch mit der Sprache. Das so als Vorwort vorneweg und ich würde sagen, wir starten gleich mal ins erste Buch. Wir beginnen mit dem Roman Elada Pinho und die Zeit. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
Ich habe in einer anderen Rezension gehört, dass sie Pinho gesagt haben.
Pinho? Aber ja, ich hatte überlegt, ob es vielleicht Pinho heißt, aber Pinho, das ist ja, da bin ich ja gar nicht so falsch. Also genau, der Roman Elada Pinho und die Zeit von Karana Angelova. Okay, Lara nickt, ich habe es richtig ausgesprochen.
Ich glaube, es ist okay.
Genau, besagte Elada Pinho hat nur noch 4 Monate zu leben, als sie beginnt, einem Kind in Paris Nachhilfestunden zu geben. Und da beginnt sie dann der Mutter dieses Kindes aus ihrer Jugend zu erzählen. Und hier vermischt sich dann anekdotenhaft magischer Realismus und historischer Roman, um hier so mal eine kleine Einordnung zu versuchen. Elada Pinho wurde von ihrer flüchtenden Familie im Wald zurückgelassen und die ersten Wochen von einer Hirschkuh aufgezogen. Später trifft sie dann die Nomadin Crisula und schlägt sich mit ihr durch. Und da gibt es dann Ehedrama, verzweifelte Liebe und die seltsame Tochter eines Glasbläsers, die selbst zu Glas wird und zu den Sternen aufsteigt. Das ist genauso mystisch, wie es bei mir gerade klingt. Gleichzeitig toben Kriege auf dem Balkan. Später findet Elada aber auch ihre leiblichen Eltern wieder, begegnet erneut einer seltsamen Frau und dem Pantomimen David und der Freundin Ferso. So, und ich lese jetzt mal ein Stück aus dem Anfang des Buches, wo sie noch bei diesem Nomadenstamm ist, in den Bergen. Ich konnte nicht wissen, dass ich mein Schicksal wegen dieses rotblonden, schweigsamen Mannes fernab der Karakatschanen entrollen würde. Noch wusste ich nicht, dass im Leben eines jeden Menschen Menschen und Umstände auftauchen, die es woanders hinlenken, dass ein Weg von so vielen anderen Wegen durchkreuzt wird, dass man den eigenen bisweilen mit einem Fremden verwechselt. Wenn es von mir abgehangen hätte, so hätte ich das Gebirge für nichts auf der Welt verlassen. Ich hatte mich an das Leben dort gewöhnt, die Freiheit berauschte mich. Crisula nannte mich weiterhin mein Mädchen und mehr brauchte ich nicht. Je weniger Dinge manche Menschen besitzen, desto reicher fühlen sie sich. Vorausgesetzt natürlich, dass diese Dinge der Himmel, die Berge und irgendeine Crisula sind. Ich mochte den Anfang des Romans sehr. Wir hatten ihn ja auf der Buchmesse gefunden, ganz zufällig beim kleinen Verlag Ink Press. Und da hatte ich ja schon ein bisschen reingelesen und dachte mir, das klingt eigentlich richtig gut. Und dann hat es sich so ein bisschen verloren beim Lesen. Ich wurde immer langsamer und ich habe immer mal öfter eine Pause gemacht. Wie ging es dir damit?
Ich hatte, glaube ich, ein bisschen mehr Zeitdruck, weil ich erst letzte Woche angefangen habe, das Buch zu lesen. Und ich habe es dann auch im Stück gelesen. Aber ja.
Ja.
Das Ding ist, ich habe gestern überlegt, was ich so zu diesem Buch sagen könnte und ich bin auch nicht so viel gekommen. Also ich fand dieses Buch jetzt nicht furchtbar. Ich fand, man konnte das schon ganz gut lesen. Ich habe es im Zug gelesen, es war irgendwie eine ganz okaye Zuglektüre. Aber ich bin jetzt auch nicht so wahnsinnig begeistert davon gewesen.
Ja, wie gesagt, ich fand den Anfang so richtig schön, weil es halt so dieses Märchenhafte hat am Anfang, also ich sag mal, klar, ein Kind wird von einem Tier aufgezogen.
Es basiert doch auch irgendwie auf so einer Folklore-Sache.
Oh, da bist du jetzt mal wieder besser informiert als ich.
Ja,
ich lese die Bücher meistens nur und dann schreibe ich diese Anmoderation und dann ist schon meistens Anpfiff, deswegen.
Doch, ich habe gelesen, dass es auf so einer, ich weiß nicht, bulgarischen oder irgendwo aus dieser Gegend kommenden Folklore basiert, wo es auch irgendwie ein Lied gibt, wo ein Kind im Wald ausgesetzt wird und von dieser Hirschkuh aufgezogen wird. Also das fand ich nämlich, das ist eine Sache, die ich in dem Buch tatsächlich schön fand, weil ich das Gefühl habe, es hat mich so aus meinem schon eher sehr westeuropäisch-nordamerikanischen Literatur-Comfort-Zone rausgeholt. Und ich bin ja eigentlich mal sehr dafür, Bücher zu lesen aus Gegenden und von Menschen, die nicht so nah an meiner eigenen Lebensrealität dran sind. Und was an dem Buch total schön ist, dass die Übersetzerin gleichzeitig die Herausgeberin, glaube ich, davon ist, die Verlegerin.
Auf jeden Fall ist sie stark in den, genau, in den Prozess mit eingebunden.
Und hat eben auch dieses Nachwort darüber geschrieben, wie es total eine große Herausforderung war, dieses Buch zu übersetzen, weil es anscheinend sehr viel mit so verschiedenen Sprachen und regionalen Dialekten und sowas spielt, was ich jetzt gar nicht so gemerkt habe beim Lesen.
Ich habe das Gefühl gehabt, ach, irgendwie fehlt mir was. Das ist nämlich das, was mich in dem Buch, also ich bin auch dafür, dass man so ein bisschen aus seiner Comfortzone rausgeholt wird und nicht immer nur über Deutschland liest oder über Amerika, weil das kennt man ja irgendwie auch schon. Dafür sind Bücher auch da, dass man damit irgendwie reisen kann, teilweise. Aber irgendwie hatte ich so gleich das, ja, irgendwie versteht man vieles nicht, weil zum Beispiel, wenn sie dieser Chrysula, die ja in dem Zitat jetzt gerade schon vorkam, diese Nomadin, mit der sie da eine ganze Zeit lang umherwandert, da wird ja auch beschrieben, wie sie spricht. Und es wird immer wieder gesagt, ja, wie sich da, dass sie ganz komisch klingt, weil man nicht so richtig zuordnen kann, gehört sie jetzt dahin, gehört sie jetzt dahin. Und das merkt man halt nicht, weil das ja sehr sauberes Deutsch ist. Also schreibt sie ja auch im Nachwort, dass sie halt auch nicht wusste, wie soll man jetzt damit umgehen. Man kann das ja jetzt nicht irgendwie in irgendwelche deutschen Idiome übertragen, weil das ist halt bei weitem nicht das Gleiche.
Und das ist vielleicht auch manchmal eine sehr furchtbare Idee. Kurze Anekdote, ich habe letztens Findet Dory geguckt auf Deutsch und da gibt es so, das nennen sie in Kalifornien und ich vermute, es ist so Kalifornien-Englisch im Original und sie haben es einfach mit Bayerisch übersetzt und es war richtig furchtbar, es war richtig unangenehm, deswegen vielleicht lieber Hochdeutsch lassen.
Ja, das kann ich halt auch vollkommen verstehen, diese Entscheidung, aber ich glaube, dass es halt zentral in diesem Buch darum geht, so um Zugehörigkeit zum Beispiel. Und die äußert sich ja nun mal ganz stark, gerade hier, über Sprache. Dass diese Karakatschanen, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, ich finde das ein schwieriges Wort, halt anders sprechen als Menschen aus der Stadt.
Oder auch die Sache, wie sich die Protagonistin verschiedene Sprachen aneignet.
Genau, weil sie halt, sie gehört ja nirgendwo wirklich dazu, weil sie ist ein Naturkind, deswegen ist sie ja von einer
Sie kann ja so diese paar Wörter auf Bulgarisch, weil ihre Familie aus Bulgarien kommt und diese paar Wörter merkt sie sich dann und dann wächst sie mit dieser eigenartigen Sprache von diesen Nomadinnen auf, was irgendwie so ein altes Griechisch oder sowas, glaube ich, ist.
Ja, genau.
Und dann zieht sie ja irgendwie in eine Stadt, in der es so wahnsinnig viele Sprachen gibt und lernt total gut Französisch und trifft dann ihre Eltern wieder und spricht wieder Bulgarisch. Und ich glaube, so ihr ganzes Identitätsding hängt sehr mit diesen Sprachen zusammen. Und ja, das stimmt. Das hat man nicht so richtig dann in der Übersetzung.
Und deswegen, ich hatte das Gefühl, das ist halt einfach ein Buch, das ist nicht übersetzbar. Das kann man vielleicht sogar nur in Bulgarien lesen, weil da waren ja auch so viele Anmerkungen unten drunter, die mir erklärt haben, ja, das ist übrigens, die Häuser sind so und deswegen nennt man das so.
Oder
und
das ist ein Sprichwort oder sowas.
Genau. Ja. Ganz am Anfang, was ich übrigens sehr, sehr schön finde, in den Tiefen der Seidelbastelwälder heißt es, glaube ich. Nicht, dass ich mich richtig entsinne. In den dunklen Tiefen der feuchten Seidelbastwälder. Das finde ich ein sehr schöner Anfang. Ist viel besser, als es war einmal.
Und es wird ja auch irgendwie erklärt, ne, dass das dann...
Genau, dass das halt so dieser klassische Märcheneinstieg ist. Und deswegen hatte ich halt ganz oft das Gefühl, wenn ich immer so viele Anmerkungen lesen muss, damit ich das überhaupt verstehe, weiß ich gar nicht, ob ich dann überhaupt auf den Kern, den es in diesem Buch geht, wirklich vordringen kann.
Ja, ich war, glaube ich, so hin und her gerissen, weil einerseits war ich wirklich großer Fan von diesen Anmerkungen, aber ich glaube, ich lese eigentlich sehr gerne Bücher mit Anmerkungen.
Ich per se auch. Also ich mag Anmerkungen, aber nicht so eigentlich.
Ja, okay. Nee, die Anmerkungen haben mich nicht gestört. Da war es eher so, dass ich mir dachte, dass es bestimmt noch viel, viel mehr gibt und so Anspielungen wie die Sache auf dieses Folklore-Lied mit dem Einstieg, die ich halt einfach nicht verstehe, weil ich mich nicht damit auskenne. Und es ist irgendwie, also für mich ist es irgendwie nett und es ist so ein bisschen über meinen Tellerrand gucken. Aber ich glaube, dass es Menschen, die einfach mehr über diesen Kulturkreis wissen, dass es denen dieses Buch mehr geben kann, als es jetzt mir gegeben hat.
Ja.
Oder dir wahrscheinlich auch.
Naja, ich habe vor allem das Gefühl, es geht halt auch um diese Frage, wo gehöre ich hin? Und das ist ja eigentlich eine Frage, die auf dem Balkan, also ich sag mal, die ist überall irgendwie ein bisschen vorhanden, aber ich glaube, auf dem Balkan ist sie halt besonders drängend durch die Erfahrungen der Balkankriege, des Zerfalls von Jugoslawien, der natürlich wesentlich später stattgefunden hat, als dieses Buch spielt. Weil
genau,
das spielt so am
19. bis 20.
Genau, also kurz vor dem Ersten Weltkrieg sogar noch. Und da merkt man ja schon so dieses, ich gehöre dahin, aber wir leben alle in einer Stadt. Also da sind dann, wir befreien uns von den Türken, aber dann bekämpfen sich alle untereinander, weil man ist Serbe oder man ist Albaner. Aber man lebt eigentlich zusammen und man spricht auch miteinander, aber man spricht halt unterschiedlich. Und das sind so die Fragen, die da drin verhandelt werden. Und so dezent verhandelt werden. Das ist, glaube ich, der Punkt. Also ist ja nicht so, als ob wir das nicht verstehen könnten, aber es ist so dezent, dass man es, glaube ich, nicht mitbekommt, wenn man es nicht lebt oder erlebt hat, weil man halt nicht dort lebt. Und deswegen ist es mir, glaube ich, so oft ganz schwierig gefallen, weil ich fürchte, dass so ganz viele Feinheiten mir einfach entgangen sind, wie du schon beschrieben hast. So ganz viele Details oder Anspielungen, wo ich sage, also die habe ich gelesen und dann war gut und fertig war's.
Ja. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch, dass diese Nuancen, die wir vielleicht nicht sehen, könnte ich mir vorstellen, dass das eine Sache ist, die sehr gut ist in diesem Buch, die wir einfach noch nicht gesehen haben, weil alles, was ich dann gesehen habe von Themen, waren halt so diese großen, ich rede jetzt über philosophische Themen, wir reden über Gott, über irgendwie glücklich sein, über so einen Unterschied zwischen Naturmensch und Zivilisationsmensch, und das war mir, glaube ich, alles ein bisschen zu groß und zu philosophisch.
Und für mich war das halt irgendwie so ein bisschen halt der Gegenentwurf zu dem, was das Sprache vielleicht trennt oder dass dieses Gefühl von Zugehörigkeit, von Familie trennt. Und sie halt als Gegenentwurf sagt, ich bin ein Mensch der Natur und Natur ist überall und deswegen gehöre ich auch überall hin, weil überall Natur sein kann, sozusagen. Und auch dieses Thema Gott, ich sag mal, wenn sich Serben und welche andere Gruppe war das? Ich hatte schon mal so ein paar Bücher gelesen aus dem Bereich und da geht es ja nicht nur darum, dass der eine Serbe ist und der andere nicht, sondern da geht es auch darum, dass der eine Muslime ist und der andere Christ. Und das ist ja auch ein Thema, das da durchaus auftaucht, wo diese Frage Jesus oder nicht Jesus sozusagen. Und auch da ist ja dann irgendwie so ein bisschen der Gegenentwurf, weil sie mehr an sowas Naturgöttlichem hängt.
Wobei es ja auch so ein bisschen dieses Naturding, ich hatte auch das Gefühl, dass es ja, also weil die Protagonistin hat ja auch zwei Namen, Elada und Pinho, und Elada ist eben der Name, den ihre bulgarische Familie gegeben hat und den sie natürlich
andersrum. Elada ist der Name ihrer bulgarischen Familie und Pinho ist der Name,
Pinho ist der Name,
den sie dann bei den,
von den Nomaden da kriegt. Und Pinho ist, glaube ich, dieser Name, den sie auch sehr, sehr lang für sich verwendet, der so diese, so ihr, ich bin ein Naturkind, ich habe keine Heimat. Genau. Ja. Oder so dieses auch, ich bin in der ganzen Welt zu Hause, ich muss mich nicht an ein Land oder an eine irgendwie nationale Identität knüpfen. Und das, als sie dann ihre Familie, ihre leibliche Familie wiederfindet,
kommt sie langsam zu diesem Namen.
Genau, aber nur langsam. Sich am Anfang sehr, sehr schwer damit tut und dann ja irgendwie doch dahin kommt und ja auch so ein bisschen Nationalgefühl entwickelt und sich irgendwie freut, als dann sie da mit den Bulgaren wieder unterwegs ist, was ja eigentlich total spannend ist, aber irgendwie war ich nicht so richtig, hat mich nicht so richtig gecatcht.
Noch eine Frage, wie fandest du so diese Momente, diese märchenhaften Momente, die es ja recht viel auch gibt in diesem Buch, die so ein bisschen was Magisches, was Mystisches haben? Also mich hat es zum Beispiel sehr irritiert, am Anfang wird so erwähnt, ja, sie hat das, was man bei uns gemeinhin als eidetisches Gedächtnis bezeichnet, das heißt, sie kann sich an alles erinnern, bildgenau sozusagen, und deswegen will sie das jetzt quasi auch alles erzählen, aber sie kann gar nicht alles erzählen, weil sie quasi nochmal das ganze Leben bräuchte, weil sie ja quasi sich an alles erinnern kann. Das fand ich zum Beispiel ein bisschen komisch, weil das überhaupt keine Rolle spielt in dem Buch. Also sie erzählt irgendwie nicht anders, bloß weil sie sich besser erinnert. Das hat mich zum Beispiel ein bisschen verwirrt.
Nee, ich glaube, das hat mich nicht gestört. Ich glaube, ich mochte diese märchenhaften Momente ganz gerne. Also, weil
ich per se auch, plus ich fand, die hatten nicht genug Auswirkung. Teilweise. Die wirkt manchmal so.
Ja, sie waren alle sehr punkthaft. Also auch die Figuren, die auftauchen, sowas wie dieses Mädchen mit dem Wasserkopf, das dann zu Glas wird und so, die ich irgendwie als Figur total spannend fand. Ja. Aber dadurch, dass sie halt, oder diese Fischerin, die später auftaucht und die irgendwie die ganze Zeit clevere Sachen sagt und Sachen sieht, die niemand sonst bemerkt. Und das sind irgendwie alles nette Figuren, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass sie wie in einem Märchen behandelt werden, dass ganz klar ist, diese Figur hat diesen Zweck in der Geschichte und deswegen taucht sie jetzt gerade hier auf, wird sie halt nicht als Person charakterisiert. Also wir wissen nichts über diese Person, außer diese eine Funktion, die sie für die Geschichte haben, wie man auch nichts über die böse Hexe im Märchen weiß, außer halt, dass sie böse ist, weil das ihre Funktion für die Geschichte ist. Und das, ich sehe schon, warum das in diesem Buch funktioniert, aber ich fand es ein bisschen schade. Ich hätte irgendwie, glaube ich, da
ja, ich hatte auch das Gefühl, dass mir ein bisschen, mir hat auch ein bisschen Stringenz bei dieser Technik gefehlt. Das ist halt nicht so, also es changierte nicht genug zwischen Realität und Märchen, dass es sich irgendwie immer so, dass man das Märchen, dass sich mal das eine hochgeschoben hat und mal das andere. Das war dann halt, dann war man in diesem Haus und dann war man irgendwie im Märchen, weil da dieses Mädchen gewohnt hat, das zu Glas wird. Und wenn sie rausgeht, dann ist sie aber irgendwie, ist doch irgendwie Balkankrieg. Irgendwie, das weiß ich nicht, das hat sich gegenseitig zu wenig bedingt, glaube ich. Das hat mich so ein bisschen gestört. Das ist, aber es ist ja auch generell, ist das Buch ja sehr anekdotenhaft erzählt. Und dann taucht ja auch später diese Frau auf, die da nackt durch die Stadt läuft. Und das hat ja auch so was Märchenhaftes, obwohl es jetzt weniger märchenhaft ist. Aber dadurch, dass sie so eine starke Bindung zu Elada herstellen kann, hat es doch irgendwie so was Magisches wieder. Und genau, dann gibt es noch, also es ist so, ich verstehe nicht, das ist vielleicht so mein abschließender Kritikpunkt, ich verstehe manchmal nicht, warum sie mir ausgerechnet diese Geschichten erzählt. Da fehlt mir manchmal so ein bisschen der Fluss, weil die Figur ist als Erzählerin ja sehr stark präsent und man weiß nicht, warum hört sie genau jetzt auf. Gut, sie ist gestorben, aber trotzdem, warum hat sie zwischendurch nicht nochmal was erzählt oder warum, also sie sagt ja auch nicht vorneweg, ich erzähle jetzt diese Geschichte, weil die ist mir wichtig, sondern sie fängt einfach an. Ich weiß es nicht, das hat mich so ein bisschen...
Ja, yes, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass es halt so weit, wie sie gekommen ist.
Ja, aber trotzdem hatte ich so das...
Aber ja, ich sehe schon, dass es keine richtige, es ist keine richtige Erklärung. Es ist eher so ein bisschen so Umstände.
Ja. Ich habe mich gefragt, warum will sie das jetzt erzählen? Was ist jetzt ihr eigener Ansporn? Der ist mir so ein bisschen verborgen geblieben. Vielleicht bin ich bloß zu blöd, ihn zu sehen. Das ist, finde ich, ist immer eine Erklärungsmöglichkeit.
Kann
aber
sein.
Aber irgendwie hat der mir gefehlt. Ich habe da nicht so richtig verstanden, warum mir das so wichtig war, das dieser Frau nochmal zu erzählen. So.
Ja, stimmt. Da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich habe es nicht so richtig hinterfragt. Aber das stimmt, da gibt es nicht so richtig eine Erklärung dafür.
Und deswegen hatte ich nämlich, glaube ich, manchmal so Durststrecken. Ich dachte, es zieht sich gerade ein bisschen, weil ich halt nicht so wusste, warum, was will sie von mir?
Mhm.
Also die Erzählerin.
Ja, ich hatte noch einen anderen Kritikpunkt, der, glaube ich, eine gute Überleitung zu Peach, zu dem anderen Buch ist. Und zwar kommt in diesem Buch auch ein paar Mal Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt vor. Und ich war sehr unzufrieden damit, wie das in diesem Buch eingebunden wird. Weil David, dieser Mann, mit dem Elada Pinho später sich auch sehr nahe kommt.
Der Pantomime.
Genau, der Pantomime. Es gibt vorher ein Kapitel, was ich nicht ganz verstanden habe, warum es da war, wo so seine Kindheit erzählt wird und warum er sehr traumatisiert ist. Und dabei wird auch von seinen Eltern erzählt und sein Vater ist Schlachter und seine Mutter ist Jüdin. Das ist auch wieder so ein Ding, wo man nichts über sie erfährt, außer irgendwie so einer irgendwie Charaktersache jeweils oder so einer, nicht mal Charaktersache, eher so eine Beschreibung. Und dieser Vater ist sehr gewalttätig und es gibt mehrere Stellen, wo halt beschrieben wird, wie er auf dieser Schlachtbank seine Frau vergewaltigt und wie sie sich irgendwie erbricht währenddessen. Und es ist sehr, ich fand es schon ganz schön brutal beschrieben und es wird nicht so richtig eingeordnet, sondern die Mutter entschuldigt das die ganze Zeit und es schreibt am Ende ihrem Sohn auch noch einen Brief, wo sie schreibt, ja, Liebe zeigt sich eben anders und Menschen zeigen Liebe auf verschiedene Art und Weisen und dein Vater ist ja gar nicht böse und ist ja alles gar nicht so schlimm und ich finde es nicht so richtig gut.
Klingt auch überhaupt nicht zeitgemäß, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
Und dieses Buch ist, glaube ich, 2000 geschrieben.
Ich meine, es ist tatsächlich auch, also es ist in beide Richtungen nicht zeitgemäß, es ist für heutige Verhältnisse nicht zeitgemäß, aber auch für damalige Verhältnisse ist es nicht zeitgemäß, weil man sich damals, glaube ich, als Frau nicht versucht hätte, irgendwie Entschuldigungen dafür zu finden, weil das Männer damals, glaube ich, einfach gemacht haben und gesagt wurde, das ist okay.
Ja, und es ist, glaube ich, eher so dieser Umgang damit, ist dann immer eher so ein, ja, ich mache das ja auch aus Mitleid, wein nicht um mich, Junge, weil ihr Sohn das halt nicht so cool findet. Und sie dann immer sagt, ja, du musst nicht wegen mir weinen, das ist die Träne nicht wert, hebt dir die Tränen für schlimmere Sachen auf. Und ich mir nur dachte, ja, ich finde, wir müssen jetzt irgendwie nicht sexualisierte Gewalt in diesem Buch relativieren und irgendwie ist so als, keine Ahnung, ich weiß, es hat auch überhaupt keinen Sinn, dass das passiert.
Aber ich muss sagen, ich fand es, ja, das stimmt, man hätte das nicht so, also man hätte das nicht unbedingt erzählen müssen, das hat jetzt irgendwie, weiß ich nicht, war jetzt irgendwie kein Fakt, der jetzt irgendwas beigetragen hätte.
Es hat überhaupt nichts beigetragen.
Aber ich fand trotzdem, dass es schrecklich genug wirkte, also es ist ja nicht beschönigt oder so, sie beschönigt es, aber der Fakt, dass es passiert, wird ja nicht beschönigt. Also es wird ja trotzdem als was Schreckliches beschrieben.
Ja, aber der Umgang damit, niemand in diesem Roman geht damit um, außer ihr. Also es wird auch nicht so richtig was über den Vater dann geschrieben, wie er damit umgeht oder über den Sohn, der dann halt, der auch von dem Vater misshandelt wird und der dann einfach halt nicht mehr redet. Aber die einzige Person, die sich dazu äußert, ist halt die Mutter, die sagt, er ist nicht so dramatisch. Und das fand ich nicht so cool.
Hm.
Weil ich mich dann auch gefragt habe, so, warum erzählt sie mir das jetzt?
Ja, das ist dann, glaube ich, wieder so der Punkt, also...
So, es hat keinen Mehrwert.
Dann lieber lassen. Ja. Das ist, glaube ich, der Punkt. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass es jetzt so dargestellt wurde, weil das halt in einer anderen Zeit spielt, in der sowas halt von den Figuren nicht so thematisiert werden kann, weil das halt damals nicht so thematisiert wurde einfach. Und dann wäre das irgendwie aufgesetzt gewesen. Also ich hätte es als aufgesetzt empfunden, aber dann hätte man es halt auch bestimmt schon besser weglassen können. Ich glaube, wenig später gibt es dann nochmal eine Vergewaltigung, wenn ich mich recht entsinne, die ein bisschen krasser ist, auch in ihren Auswirkungen. Aber auch die ist dann so, okay, was hat die mir jetzt erzählt?
Ja, weil so. Ich glaube, ich habe ein bisschen ein Problem damit, mit dieser Sache Vergewaltigung als Sache nehmen, die halt einfach so passiert und die keine Auswirkungen hat. Ich habe das Gefühl, das wird leicht als das Schlimmste, was einer weiblichen Figur in einem Buch passieren kann, benutzt. Und das finde ich keinen guten Umgang damit. Ich finde, wenn man das einsetzt, muss man das schon mit ein bisschen mehr Verantwortung irgendwie machen.
Das stimmt. Aber das meine ich halt. Also dann lieber nicht erzählen, genau, anstatt einfach nur so nebenbei erzählen.
Was vielleicht eine gute Überleitung ist.
Ja, und jetzt haben wir auch viel länger geredet, als wir eigentlich wollten. Aber genau, das ist das Buch von Karana Angelova, Elada Pinho und die Zeit, übersetzt von Viktoria Dimitrova-Popova, erschien bei Inkpress, 262 Seiten. Das nächste Buch klingt zwar fantastisch, doch anstatt es magisch zu nennen, würde ich lieber albtraumhaft sagen, und zwar im lobenden Sinne, im literarisch lobenden Sinne. Peach von Emma Glass, Lara hat es ja gerade schon erwähnt, erzählt von einem Mädchen namens Peach, und Peach wandelt durch diesen Albtraum, der da beschrieben wird. Und ich hoffe, ich mache jetzt niemandem das Leseerlebnis kaputt, weil so deutlich, wie ich es jetzt sage, wird es im ganzen Buch nicht erwähnt. Nicht mal im Klappentext wird es so deutlich erwähnt. Aber wir kommen, glaube ich, eh nicht drum herum, es zu sagen, Peach wurde vergewaltigt. Jetzt versucht sie damit umzugehen, damit weiterzuleben. Dass ihr Peiniger ihr zum Beispiel nachstellt, dass sie es nicht schafft, irgendjemandem davon zu erzählen, weder ihren Eltern noch ihrem Freund, auch niemand anderem. Und dass ihr Körper sich auf erschreckende Art verändert, beziehungsweise auch verändert wurde. Das beschreibt Glass mit einer lyrischen Sprache, mit teilweise harten Bildern, die aber ganz passend sind, wie ich finde. Und wir haben uns dafür entschieden, weil es die einfachste Lösung war, ein bisschen aus dem Anfang zu lesen. Bitte.
Plump klebt klebrig nasse Wolle. Klebt. Windet sich um Wunden, schließt Schnitt um Schnitt mit jedem Schritt an der Wand entlang. Meine Hand, behandschuht, schrammt daran. Ruhe, rote Steine zerfetzen Wolle, zerfetzen Haut. Ruhe, rote Haut. Roh der rote Kopf. Ich ziehe den zerlumpten Handschuh von den Fingern, Zucker als Fetzen zupacken, festhalten an meinem aufgeschürften Knöcheln. Es ist dunkel. Das Blut ist schwarz, trocken. Riss, rissig, reißt. Der Geruch von verbranntem Fett verstopft meine Nasenlöcher. Ich bringe Finger ans Gesicht, wische Fett weg. Es klebt in meiner Zunge, kriecht in meinen Mund, schleimt an den Zähnen lang in die Wangen, tropft die Kehle runter. Mir wird übel. Pink schimmert das Übel im Mondlicht. Fleischig, fettig. Ich lehne mich an die Wand und schließe die Augen.
Ich lasse es erstmal ganz kurz sacken.
Ja.
Ja, mich hat der Anfang nämlich sehr überrascht. Ich habe es Lara vorhin schon gesagt, weil ich weiß gar nicht warum. Mir wurde dieses Buch empfohlen mit so ein paar empfehlenden Worten und ich dachte, ja, das klingt gut, ich glaube, das können wir machen, und habe mich gar nicht weiter damit beschäftigt und habe dann, ohne irgendwas weiteres zu lesen, angefangen, dieses Buch zu lesen und war dann erstmal, und das fand ich eigentlich ziemlich gut, war dann erstmal ziemlich schockiert, aber auf so eine gute, also so erschrocken, und das mochte ich eigentlich tatsächlich sehr, dass man so nach und nach sich denkt, oh, das ist schrecklich und traurig, und das fand ich gut. Und deswegen mochte ich dieses Buch, sage ich gleich mal vorneweg. Ich mochte es sehr, auch wenn es mich dann so am Ende ein bisschen verwirrt hat.
Ich wusste, worum es in dem Buch geht. Ich wusste auch, ich wusste, was der Anfang ist, ich wusste, was mich erwartet. Ich war trotzdem ziemlich fertig danach, also so, dass ich nach den ersten 10 Seiten eine Pause machen musste, weil ich mir dachte, okay, geht gerade nicht mehr. Ich mochte das Buch nicht so gerne.
Oh, damit habe ich jetzt irgendwie lustigerweise nicht gerechnet. Wir versuchen zwar vorher immer nicht drüber zu reden, aber so ein paar Sachen sagt man ja dann doch. Und so wie Lara vorher drüber geredet hatte, dachte ich, es hätte ihr gefallen. Jetzt bin ich aber neugierig, warum hat es dir denn nicht gefallen?
Es ist ein bisschen kompliziert. Ich glaube, ich muss meine Kritik langsam aufbauen. Lass uns vielleicht erstmal ganz kurz über die Sprache reden, weil mich sehr interessiert, was du zu der Sprache sagst.
Ja, ich mochte sie. Ich wollte eigentlich nochmal schauen, ob ich irgendwo in den Anfang des Originals lesen kann, habe das dann aber nicht mehr geschafft, weil es natürlich auch eine Frage von Übersetzung ist, weil dieses Buch, das steht ja auch im Nachwort wiederum beschrieben von der Übersetzerin, ja auch sehr viel mit Sprachklang arbeitet und das hat sie eigentlich ganz gut übertragen, schätze ich, weil dieses Buch hat immer noch sehr viel Sprachklang und deswegen, es liest sich gut, schön irgendwie, aber jetzt auch nicht so schön im Sinne von, dass es das lyrisch irgendwie, weiß ich nicht, überblendet oder verschleiert, was da halt wirklich passiert ist, sondern schon schön, weil, weiß ich nicht, also man kann das ja auch nicht mit normalen Worten beschreiben, ich weiß es nicht, ich habe das ja nie erlebt. Ich finde es halt stark, dass zum Beispiel die Sprache so zerbricht an manchen Stellen. An manchen Stellen funktioniert sie und an anderen Stellen zerbricht sie wieder und man merkt ganz genau an diesen Stellen, bröckelt es halt auch in der Hauptfigur, in Peach, in der Erzählerin. Und das mochte ich. Das quasi weniger mit jetzt irgendwelchen genauen Beschreibungen bildlich gearbeitet wird, sondern lieber lyrisch und es dann aber mehr als Erfahrung zu beschreiben. Und deswegen mochte ich die Sprache sehr.
Ich fand die Sprache eigentlich auch ganz gut, weil so ein bisschen mein Dilemma ist, einerseits finde ich, man sollte über solche Themen schreiben und man sollte Bücher darüber schreiben und es ist sehr, sehr schwierig, die richtigen Worte und die richtigen Bilder dafür zu finden. Und deswegen fand ich dieses Buch auch so spannend und hatte mich eigentlich auch, also gefreut ist vielleicht bei dem Thema die falsche Formulierung, aber war sehr gespannt darauf, dieses Buch zu lesen, weil es ja so ein bisschen versucht, Sachen auszudrücken, die man vielleicht gar nicht so richtig ausdrücken kann und so eine eigene Sprache dafür zu finden und auch so eine eigene Sprache irgendwie für Schmerz zu finden, was ich als Idee total spannend fand und was ich finde, funktioniert auch über große Teile. Also manchmal finde ich, hapert es ein bisschen, aber ich meine, das ist ja auch ihr erster veröffentlichter Roman.
Deswegen, genau, ist ihr Debüt.
Genau, war ich so, damit kann ich leben. Was ich auch wirklich eigentlich am liebsten an diesem Buch mochte, war, wie die Geschichte erzählt wird, weil Peach ist ja eigentlich kein Mädchen, Peach ist ein Pfirsich. Also niemand in diesem Buch ist ein Mensch. Alle sind Sachen. Also ihr Babybruder ist ein Wackelpudding, ihr Freund ist ein Baum. Und immer wie diese Figuren sich bewegen und wie diese Figuren sind, ist immer sehr definiert darüber, welcher Gegenstand sie eigentlich sind. Ohne dass es so deutlich gesagt wird, wer was ist. Und das fand ich total schön. Also vor allem bei ihrem Freund, der heißt Grün und ist eben ein Baum, ist es so, der knackst, wenn er lächelt und er lässt Spreisel in ihrer Pfirsichhaut, wenn er ihr irgendwas aus dem Mundwinkel wischen wird. Und das mochte ich total gerne.
Ja, ich fand das die ganze Zeit so, ich musste manchmal so ein bisschen an Alice im Wunderland denken, wo ja auch so dieses, dass Menschen auf einmal auf so Eigenschaften nicht reduziert werden, aber so Eigenschaften hervorgekehrt werden und sich dadurch verwandeln. Und dadurch hat es halt auch dieses Traumhafte ganz oft. Aber dadurch, was halt passiert ist und dass es halt ständig auch so Schmerz gibt oder so Momente, wo es brüchig wird, halt auch so dieses Albtraumhafte und dass halt ihr Vergewaltiger eben auch immer wieder auftaucht und immer wieder seine Spuren hinterlässt.
Ja, der ist eine Wurst, falls das noch nicht so deutlich war. Er ist eine Wurst und hinterlässt immer überall Fettflecken.
Man muss dazu sagen, dass Peach eigentlich Vegetarierin ist.
Genau, also.
Dass das irgendwie noch schrecklicher wirken lässt, so nach dem Motto. Also es wird nochmal deutlicher, dass sie das halt auf keinen Fall wollte, sozusagen.
Ja, mein Problem mit diesem Buch.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Es ist so ein grundsätzliches Problem damit, wie Geschichten über weiblichen Schmerz und weibliches Leiden erzählt werden. Weil es gibt ja, das ist ja schon ein Sujet, das in der Literatur häufig vorkommt, zum Beispiel auch, weil was wir beide gelesen haben, Die Vegetarierin von Han Kang, geht es ja auch um sowas. Und ich habe das Gefühl, ich habe so viele Bücher gelesen, wo Frauen irgendwas Schlimmes passiert, tendenziell sexualisierte Gewalt, und sie danach sehr viel Schmerz in sich tragen und sehr leiden, was ja auch wo ich ja eben der Meinung bin, man muss drüber reden und muss auch irgendwie eine Sprache dafür finden. Aber dieses Bild von diesen, sie gehen an diesem Schmerz zugrunde, sie bestehen aus nichts anderem, aus dieser einen traumatischen Erfahrung, mit der sie jetzt irgendwie umgehen müssen. Ich habe das Gefühl, wir müssen andere Wege finden, solche Geschichten zu erzählen. So, also ich muss jetzt leider das Ende von Peach vorwegnehmen.
Ich habe mich schon gefragt, ob wir das machen, aber ja, ich habe auch schon gedacht, dass wir das einfach machen.
Ja, also es kündigt sich ja auch irgendwie schon am Anfang ein bisschen an. Ja. Peach geht an ihrem Schmerz zugrunde. Also dieser Pfirsich löst sich auf und der Kern schwimmt auf den Boden von einem Teich und es ist auch klar, dass da nichts Neues draus wachsen kann, dass Peach für immer zerstört ist, dass sie für immer kaputt gegangen ist an dieser Erfahrung, an diesem Schmerz. Und ich konnte nach diesem Buch nichts über Peach sagen als irgendwie Person, außer dass sie diese Erfahrung gemacht hat, so diese alles, woraus sie besteht, ist dieser Schmerz und dieses Leiden. Und es gibt aber auch keinen Umgang damit. Also es ist nicht mal, sie rächt sich dann auch an ihrem Vergewaltiger, aber nicht mal das, habe ich das Gefühl, ist so ihre eigene Reaktion, sondern sie wird dazu getrieben, weil der dann ihrem Freund was antut und ihrem Haustier was antut und sie so sehr in die Ecke gedrängt ist, sie muss reagieren. Aber es ist nicht so, dass es jetzt aus, ich hatte nicht das Gefühl, dass es so, dass es jetzt aus ihr kommt und ihre eigene Entscheidung ist, sondern sie trifft in diesem ganzen Buch keine eigene Entscheidung. Ihr wird was angetan. Und dann wird ihr noch mehr angetan, dann muss sie darauf reagieren und dann geht sie daran zugrunde. Und ich finde, das ist keine gute Geschichte über den Umgang mit Gewalterfahrungen und den Umgang mit Schmerz. Und außerdem ist es halt nicht das einzige Buch, das es so dazu gibt, sondern weil die Vegetarierin geht die Protagonistin halt auch an ihrem Schmerz kaputt. Und das ist auch bei anderen Büchern so der Fall. Und ich habe das Gefühl, das gibt mir nichts mehr. Ich habe diese Geschichte schon so oft gehört und mir ist klar, dass es ein irgendwie einfaches Ende ist, weil zu sagen, so sie rächt sich und dann ist alles wieder gut und dann hat sie so ihr Trauma überlegt, funktioniert natürlich auch nicht, aber es muss doch was dazwischen geben, zwischen unrealistischem Happy End und zwischen, keine Ahnung, ich gehe unter und aus meinem Pfirsichkern wird nie wieder was wachsen. Und also ich finde total gut oder total spannend, wie dieses Buch daran geht, Schmerz zu verbalisieren und eine eigene Sprache dafür zu finden. Aber die Geschichte, die erzählt wird, ist halt überhaupt nicht neu. Und ich finde halt, wenn sie dieses Buch erzählen will und es geht ihr größtenteils darum, diese Sprache auszuprobieren, die ja auch sehr individuell ist und darum, die Sache mit den Pfirsichen und den Bäumen zu erzählen, muss sie vielleicht halt einfach keine Geschichte über so ein sensibles Thema erzählen.
Also ich glaube schon, dass die Sprache an dieses Thema gebunden ist.
Weiß ich nicht so genau.
Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie was über den Pfirsich erzählen will, der mit einem Baum befreundet ist, sondern es ging schon darum, von diesem Schmerz zu erzählen. Und deswegen hat sie diese Sprache entwickelt.
Aber man kann
haben sich dadurch diese Bilder entwickelt. Aber das ist eigentlich ganz interessant, weil ich mochte das Buch eigentlich auch so bis so 7/10, kann man ganz gut berechnen, weil das Buch ja eigentlich nur 100 Seiten hat. Und danach, also auch schon diese Rache, dann dachte ich so, das ist mir jetzt irgendwie, das ist zu komisch. Und ich fand es dann nämlich auch schade, also ich konnte jetzt nicht so richtig sagen, was mich daran gestört hat, nicht so gut wie du, weil ich mich jetzt nicht so intensiv mit diesem Thema beschäftigt habe. Aber ich fand es zum Beispiel auch komisch, dass diese Rache, die hat nicht genug mit ihr gemacht irgendwie. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so der Punkt, so das hätte ja ein Moment sein können, wo sie Stärke wiederfindet. Auch wenn es noch so schrecklich ist und wir wissen ja eigentlich auch gar nicht, was sie jetzt wirklich gemacht hat, weil das ist so absurd eigentlich, was dann da im Nachhinein beschrieben wird, dass es ja eigentlich total unglaubwürdig wird. Und das hätte ja ein Moment sein können, wo sie Stärke wiederfindet.
Das ist ja auch
aber man könnte, also ich hatte das Gefühl, man hätte dieses Kapitel rein theoretisch auch komplett rausstreichen können, das letzte Kapitel, und hätte trotzdem noch funktioniert. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was mich dann auch so, Und das letzte Kapitel hat mich auch verwirrt, weil ich dann nicht so, weil ich dieses Eingehen im Schmerz nicht so gleich nachvollziehen konnte. Vielleicht auch, weil ich dachte so, irgendwie ist das ist irgendwie ein doofes Ende. Hatte ich so das Gefühl, so, okay, jetzt zerfällt der Pfirsich. Das hat mich irgendwie auch nicht überzeugt. Aber ich wusste nicht so richtig, warum.
Das ist so das Ding, weil man halt nichts über Peach weiß. Deswegen kommt sowohl diese Racheaktion wie auch dieses Zugrundegehen so ein bisschen aus dem Nichts, hatte ich das Gefühl, weil ich sie als Charakter halt überhaupt nicht einschätzen konnte.
Ja.
Dass irgendwie sich das für mich beides nicht irgendwie, keine Ahnung, organisch aus der bisherigen Handlung ergeben hat.
Ich hätte es halt spannender gefunden, und das fand ich auch ein bisschen irritiert. Also sie hat ja zwischendurch die Befürchtung, dass sie schwanger ist. Man weiß eigentlich gar nicht, ist sie jetzt wirklich schwanger oder nicht. Also sie wächst halt und wächst halt. Das ist vielleicht auch wieder diese Pfirsich-Metapher, dass sie quasi immer mehr zu diesem Pfirsich wird, weil, also sie ist ja nicht von Anfang an ein Pfirsich. Das sind ja, wie gesagt, alles Traumbilder und hat man das Gefühl, sie wird immer mehr zum Pfirsich sozusagen. Und
weiß
passt
nicht
mehr so richtig rein.
Das ist, glaube ich, Interpretationssache, oder?
Ja, absolut. Aber
für mich war sie von Anfang an ein Pfirsich.
Für mich war sie nee, für mich nicht so richtig.
Ja, aber das ist das Ding.
Und damit passiert mir zu wenig. Also ich habe die ganze Zeit erwartet, das wird so aufgebaut und dann passiert damit eigentlich gar nicht so richtig was. Das hätte ich halt eher erwartet, dass da noch irgendwie, also jetzt nicht unbedingt ein positiveres Ende, so Friede, Freude, Eierkuchen, das habe ich gar nicht erwartet, aber dass irgendwas damit passiert.
Ja, passiert ja auch. Sie platzt dann quasi auf und geht zugrunde.
Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, das war mir zu wenig einfach. Also, weiß ich nicht, einfach platzen lassen, das war dann irgendwie, war dann nicht genug, fand ich. Aber trotzdem mochte ich dieses Buch sehr, weil es, glaube ich, schon so Erfahrungswert hatte. Also das zu lesen hat einen schon irgendwie besser reinversetzt, als jetzt quasi von außen solche Geschichten zu lesen. Und auch dieses, und das fand ich eigentlich das Starke, dieses ständige Hadern damit, nicht mehr mit ihrer Umwelt umgehen zu können, weil sie das nicht sagen kann. Und das fand ich schon irgendwie relevant, wenn man halt bedenkt, wie Menschen halt mit dieser MeToo-Debatte umgegangen sind, die dann gesagt haben, ja, wenn die das damals nicht gesagt haben, dann ist das ja bestimmt auch nie passiert. Dass das so eine Ohnmachtserfahrung ist, die einen so zerstört hat, dass man da vielleicht gar nicht drüber reden kann im ersten Moment, dass man so lange braucht, um dann halt dahin zu kommen, weil man vielleicht auch keine Sprache hat, was ja dieses Buch ja dann auch wiederum zeigt. Und deswegen fand ich das ziemlich gut.
Ja.
Auch wenn es, ich gebe dir recht, es ist dann halt, die Frau ist halt wieder, bleibt schwach und das ist dann halt schade, weil es halt keinen Moment gibt, wo sie wirklich mächtig ist. Selbst ihre Racheaktion, hast ja recht, die ist ja gar nicht wirklich, ist ja kein Zeichen von Stärke, sondern auch nur ein Zeichen von schwacher Verzweiflung. Im gewissen Sinne könnte man das so lesen, was du halt meintest, dass sie sich ja nicht wirklich bewusst dazu entscheidet, sondern sie tut es aus dem Affekt heraus. Das ist schon schade, aber trotzdem finde ich das als Leseerlebnis durchaus empfehlenswert.
Also ich fand tatsächlich diesen Teil auch ganz gut, mit dem, dass nicht hinterfragt wird, dass sie nicht drüber reden kann, sondern es ist einfach so, sie kann nicht drüber reden und das ist so deutlich und so ergreifend.
Man spürt es richtig, dass es steckt und nicht raus kann.
Ja, was ja auch total okay ist. Also ich finde so diese Forderung, sie muss irgendwie stark sein und irgendwie mit irgendeiner ermächtigenden Art damit umgehen, immer so ein bisschen eine blöde Forderung an Betroffene.
Und ich fand es auch spannend, so wie es beschrieben wurde, hat man auch das Gefühl, es sind halt ja auch alle kontaminiert. Also alle um sie herum sind ja auch sexualisierte Wesen. Also ihre Eltern, ihr Freund, ihr bester Freund, der ja offensichtlich auch auf sie steht und irgendwie ständig wie vom Blitz getroffen ist, wenn er sie trifft.
Und auch so die Sache, was sie alles daran erinnert, dass sie dann, dass Leute was ganz Kleines sagen und es überhaupt nicht böse meinen und sie nicht damit umgehen kann, weil sie so sehr an diese Erfahrung erinnert oder dass dann, keine Ahnung, ihr Freund Würstchen essen will und sie kann nicht sagen, nein, lass es, weil sie das alles nicht verbalisieren kann, aber findet es total furchtbar in dem Moment, das stimmt. Das fand ich auch ganz gut.
Und das ist halt auch dieser Punkt, der, glaube ich, in dieser Debatte ja auch immer eine Rolle spielt, dieser schmale Grat, der ja schon irgendwie besteht zwischen Sex als etwas Schönes, als etwas Einvernehmliches und dann wieder nicht Einvernehmliches, weil...
Weil also es dann halt auch, ja, der Begriff ja ändert, dann heißt es ja auch nicht mehr Sex, sondern eben Vergewaltigung.
Genau, und das ist halt, für viele ist das halt auch schwer, dann, also diese Grenze ist ja nicht fließend, die ist ja schon ziemlich klar, aber manche sehen sie halt nicht
klar. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, die Grenze ist so fließend, sondern eher, es gibt halt auch eine Grauzone dazwischen.
Ja, genau.
Was in dieser Debatte ja auch rauskam. So, ich glaube, es gibt schon relativ klare Grenzen, so wenn jemand halt Nein sagt oder sonst irgendwie kein Einverständnis irgendwie zeigt, ist doch eine sehr klare Grenze, aber es gibt halt eine Grauzone um diese Grenze herum, wo es schwierig ist.
Und, was ich auch noch sagen möchte, ich fand es auch schön, dass Wurst quasi nicht auch einfach, also der war nicht einfach nur ein Monster. Also man hätte ihn ja schnell einfach zu einem Dämon machen können, aber er war gar nicht so sehr ein Dämon.
Wirklich?
Ich hatte das Gefühl, dass er hatte auch sowas Getriebenes. So, also er schreibt dir dann immer wieder Briefe, bloß um diesen Aspekt auch nochmal mit einzubringen, um zu erzählen, der wird ja auch charakterisiert. Er schreibt dir immer Briefe, um um seine Sehnsucht auszudrücken. Und ich zumindest hatte das Gefühl, dass es echte Sehnsucht ist. Dass es keine Folter ist im Nachhinein, kein Versuch, Macht auszuüben, sondern wirklich ungezügelte Begierde. Also er hat natürlich trotzdem was Monströses, weil er für sie ja immer noch ein Monster ist. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass
er selbst sieht sich gar nicht als Monster.
Genau. Ja, dass er halt auch, also er ist halt nicht eindimensional. Weil das hätte ich billig gefunden, einfach zu sagen, ja, Vergewaltiger sind Monster. Das finde ich billig. Ich meine, es hätte funktioniert in diesem Buch. Man hätte ihn auch einfach zu einer Schreckgestalt machen können, aber er ist nicht einfach nur eine Schreckgestalt. Und das würde ich diesem Buch auch anrechnen, dass es da halt dann auch nicht einfach zu plump wird.
Das weiß ich gerade gar nicht so genau. Da habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich hatte eher so dieses Ding, dass ich mir dachte, ich hätte es fast ein bisschen netter gefunden, mehr Kontext zu haben, woher er kommt, weil es ja auch so ist, dass die meisten Vergewaltigungen ja nicht so ist, dass es irgendein Fremder auf der Straße ist, sondern dass sie eher in so einem Kontext stattfindet.
Das meine ich halt. Ja. Also man hatte das Gefühl, dass die sich schon kannten.
Ja.
Also sie kannte ihn nicht, aber er kannte sie. Dass er schon viel früher Verbindung zu ihr hatte und sie das aber gar nicht mitbekommen hat. So habe ich das aus dem Brief noch rausgelesen. Also sie kriegt ja diese Briefe und dann ist sie schockiert, dass er weiß, wie sie heißt. Das heißt, er weiß es und er wusste es ja sehr vermutlich auch vorher schon.
Wobei ich ihn dadurch wirklich eigentlich nicht menschlicher oder netter fand. Ich fand ihn eigentlich nur viel angsteinflößender, weil er so viel, viel mehr da war, weil sie nicht nur damit umgehen musste, irgendwie mit dieser Erfahrung umzugehen, sondern auch damit, dass er halt nicht weg war. Ich glaube, für mich hatte das viel mehr so dieses Gefühl von, man kann diesem Trauma nicht entkommen und sie kann diesem Schmerz nicht entkommen, weil es ist überall und es verfolgt sie. Das hatte, glaube ich, viel mehr so diesen Effekt, dass er wie so eine Wolke war für mich.
Aber dann hätte sie es ja auch so machen können in dem Buch. Also sie hätte ihn ja auch, also es gibt ja so diese Szene im Café, wo er dann auch am Fenster auftaucht und dann diese schrecklichen Fettschlieren am Fenster hinterlässt und Grün fragt, was ist denn das? Ist ja voll eklig, aber sich nichts weiter denkt. Und für sie das einfach immer noch so schreckliche Spuren ist. Also das Fett, das sie ja quasi auch am Körper hatte, was ja dann am Anfang beschrieben wird. Man hätte ja auch ständig so eine Szene machen können, aber stattdessen gibt es immer wieder Briefe, die so einen ganz klitzekleinen Einblick geben darin, dass Wurst halt nicht einfach nur eine Schattengestalt ist ohne Wesen, sondern dass das trotzdem eine Persönlichkeit ist. Eine schreckliche, ganz offensichtlich, aber eine Persönlichkeit. Und ich finde das halt gut, weil man hätte es ganz leicht einfach so ein obskures Monsterwesen machen können. Das hätte ja, wie gesagt, trotzdem funktioniert. Das hat sie aber nicht gemacht. Und das finde ich irgendwie stark, weil ich finde, dadurch dieses Schreckerlebnis noch schrecklicher wird. Weil es eben nicht einfach nur ein Monster ist, sondern eine Person. Ja. Noch eine abschließende Anmerkung von dir?
Nee, ich glaube, ich bin sehr zwiegespalten, was dieses Buch angeht. Also ich finde diese Idee irgendwie dahinter gut und ich sehe das, was du gerade meintest mit dem, dieses, wie sie nicht drüber reden kann, ist irgendwie gut rübergebracht. Aber ich glaube, ich war so raus bei dem Ende und davon, wie diese Geschichte endet und wie damit, was so der Umgang mit Schmerz in diesem Buch ist, dass ich dann den Anfang auch nicht mehr so richtig irgendwie wertschätzen konnte, weil ich mir dachte, ich weiß ja jetzt, wie es endet und ich weiß, dass ich das Ende furchtbar finde.
Ja, vielleicht sprechen wir einfach noch eine Warnung vor dem letzten Kapitel aus. Ansonsten würde ich sagen, es ist schon eine Empfehlung.
Vielleicht grundsätzlich eine Warnung davor, dass es 2, 3 Stellen in diesem Buch gibt, die sehr, sehr brutal sind, wo man sich auch ein bisschen drauf einstellen muss.
Ja, das stimmt. Aber das finde ich ja, ist das Gute. Man hätte es ja auch, ja. Ja, genau, das war das Buch Peach von Emma Glass, übersetzt von Sabine Krey, erschien bei Nautilus, 124 Seiten. Also kann man auch schnell lesen.
Kann man ganz flott lesen.
Kann man ganz flott lesen, aber irgendwie funktioniert es trotzdem nicht. Ne? Man braucht schon eine Pause.
Ja, auf jeden Fall.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Für mich war auf jeden Fall ein Highlight des Jahres dabei. Ist gar nicht so leicht, ein Highlight zu sagen. Ich finde, es sind beides schon sprachlich spannende Bücher. Also ich finde auch bei Elada Pinho gibt es Momente, die ich sehr schön zu lesen fand, auch wenn sie sich manchmal nicht so ganz eingefügt haben.
Doch, auf jeden Fall.
Und deswegen möchte ich diese Folge allen Übersetzern und Übersetzerinnen widmen, deren Arbeit nämlich oft gar nicht wert genug geschätzt wird. Erstens, dass sie selten erwähnt werden und zweitens kriegen sie immer viel zu wenig Geld, obwohl sie sich dermaßen für Literatur verausgaben. Denn ich habe gehört, die überarbeiten das meist noch 3-mal, kriegen aber eigentlich nur eine Überarbeitung bezahlt am Ende. So, das ist das Schlusswort. Und ich kann auch leider gerade gar nichts Tolles ankündigen, was wir auf unserem Blog haben, weil wir so beschäftigt sind, also Cecilia und ich, so viel Stress haben, dass wir gar nicht so viel Zeit haben, irgendwie tolle Texte zu schreiben, weil es da ein größeres Projekt gibt. Und das ist jetzt ein toller Teaser, findest du mich auch, Lara? Das ist ein großartiger Teaser, den wir dann auch demnächst verraten werden auf dem Blog schräglesen.de. Also kommt da vorbei und wir werden es natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen posten und deswegen folgt uns auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und ich finde das eine gute Werbung gewesen, oder?
Gute Werbung, total gut.
Gute Werbung,
sehr professionell.
Ne? Ein bisschen anheizen. Genau, und damit sagen wir Tschüss, lest was Gutes und macht's besser.
Tschüss.
Schräglesen hoch 2. Die Bücherdiskussion.